Wohlstand, Konsum und globaler Handel prägen unsere Welt, und doch bleibt die Frage, welche Mächte hinter diesem Glanz stehen und wohin diese Entwicklung führt. Die Bibel zeichnet von den frühen Kapiteln in 1. Mose bis zur Offenbarung eine Linie, in der Babylon als Symbol eines von Gott losgelösten, religiös und wirtschaftlich durchtränkten Weltsystems erscheint. Wer die materielle Babylon genannte Seite dieses Systems erkennt, versteht besser, warum Gott es richten wird und wie Glaube an Christus heute frei macht, nicht von der Materie an sich, sondern von ihrer dämonischen Verstrickung. Von Babel zur Stadt Römer, die materielle Seite Babylons in der Bibel. Die materielle Babylon der Offenbarung fällt nicht plötzlich vom Himmel der Prophetie, sie wächst aus einer langen Geschichte, deren Wurzeln bis zu den Ebenen von China zurückreichen. In 1. Mose 11 sammeln sich Menschen, um eine Stadt und einen Turm zu bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, nicht weil Gott sie gerufen hätte, sondern damit wir uns einen Namen machen. Aus der Berufung, die Erde im Auftrag Gottes zu füllen, wird der Wille, sich zu konzentrieren, zu sichern, zu imponieren. Gott nennt dieses Projekt Verwirrung und zerstreut die Menschen. Später, in den Tagen Nebukadnezars, ist aus dieser Verwirrung ein Imperium geworden. Daniel berichtet, im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes. Die heiligen Geräte des Tempels werden in den Schatzraum eines Götzen verschleppt, was Gott geweiht war, steht nun im Dienst eines menschenzentrierten Reiches. Babylon erhebt sich so zur Gegenstadt Jerusalems, hier der Ort, an dem Gott wohnt und seinen Namen wohnen lässt, dort die Stadt, die alles zu ihrer eigenen Größe einsammelt. In dieser Botschaft werden wir das materielle Babylon betrachten. Die Bibel offenbart drei Aspekte Babylons, das buchstäbliche, alte Babylon, das religiöse Babylon und das materielle Babylon. Der Ort des alten Babylons liegt im heutigen Irak. Diese Linie zieht die Schrift mit bemerkenswerter Konsequenz bis an ihr Ende. In 2. Könige 25 lesen wir, wie das Haus des Herrn und das Haus des Königs verbrannt, die Geräte aus reinem Gold und aus reinem Silber fortgetragen werden. Jerusalem erscheint machtlos, Babylon triumphiert. Doch diese Überlegenheit ist nur vorläufig. Schon Esra berichtet, wie Gott durch Kyros die geraubten Geräte wieder herausholen lässt, ein leiser Hinweis darauf, dass Babylon nie das letzte Wort hat. In der Offenbarung treten die beiden Städte in ihrer Vollgestalt hervor, Babylon als Hure, die mit den Königen der Erde buhlt und die Händler reich macht. Das neue Jerusalem als Braut des Lammes, herabkommend aus dem Himmel, bereit gemacht wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Zwischen diesen beiden Städten entscheidet sich das Herz des Menschen. Offenbarung 17 und 18 zeigen, wie religiöse Verführung und wirtschaftliche Macht ineinandergreifen, das religiöse Babylon mit seiner scheinbar frommen, aber selbstherrlichen Frömmigkeit und das materielle Babylon mit seinen Märkten, Flotten und Banken bilden ein einziges, komplexes System, das sich gegen den lebendigen Gott stellt. Wenn die Ausleger darauf hinweisen, dass die Stadt Römer im Hintergrund der Vision vom Babylon der Offenbarung steht, geht es nicht um geografische Neugier, sondern um geistliche Einsicht. Römer ist Sinnbild eines Zentrums, in dem Politik, Handel und Religion ineinander fließen und sich gegenseitig stabilisieren. Der Geist Babels, sich selbst einen Namen machen, eigene Sicherheit bauen, alles Heilige in den Dienst der eigenen Macht stellen, findet hier eine späte, aber nicht letzte Ausprägung. Die materielle Babylon ist nicht nur ein Ort, sie ist ein System, durch das sich die Welt organisiert, Werte setzt, Wichtigkeiten sortiert. Ihre Pracht ist nicht neutral, ihre Üppigkeit ist durchzogen von Gottvergessenheit, von der Weigerung, die Herrschaft Christi anzuerkennen. Während Jerusalem als Stadt beschrieben wird, in der Gott bei den Menschen wohnt, wird Babylon zur Wohnstätte anderer Mächte. Gerade in dieser Gegenüberstellung gewinnt der Glaube Klarheit. Wer die Linie von Babel bis zum Gericht über Babylon verfolgt, erkennt im Licht der Schrift, dass Gott nichts übersieht. Er lässt zu, dass seine Geräte nach Babel getragen werden, aber er vergisst sie nicht. Er gesteht dem System Babylon Raum und Zeit zu, aber nicht die Ewigkeit. Diese Einsicht ist nicht nur ein Stück Prophetiekunde, sie ist Trost und Orientierung. Auch heute werden Menschen, Gaben und sogar geistliche Ressourcen in den Dienst fremder Ziele gespannt. Doch der Gott, der Jerusalem aus der Asche neu gründet, führt seine Geschichte weiter. So wird die Betrachtung Babylons zu einem stillen Ruf, sich nicht vom Glanz der falschen Stadt beeindrucken zu lassen, sondern innerlich Bürger des kommenden Jerusalems zu sein. Wer in dieser Perspektive lebt, darf nüchtern sehen, was ist, und zugleich hoffnungsvoll erwarten, was Gott vollenden wird. Im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes, die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs, und alle Häuser Jerusalems und jedes große Haus verbrannte er mit Feuer. Die Linie von Babel bis zur materiellen Babylon der Offenbarung öffnet die Augen für die tiefen Dimensionen unserer Welt. Hinter politischen Imperien, wirtschaftlichen Zentren und kulturellen Leitbildern steht ein Geist, der sich von Gott löst und den Menschen in die Mitte rückt. Die Schrift zeichnet diesen Weg nicht, um Angst zu schüren, sondern um Herzen zu sortieren. Wer erkennt, dass Babylon nur Zwischenstation ist und das neue Jerusalem das Ziel, wird nüchtern gegenüber der Faszination der Macht und zugleich dankbar für jede Spur von Gottes Treue inmitten der Unruhe der Geschichte. In diesem Licht bekommt das eigene Leben einen anderen Klang, Arbeit, Verantwortung, Besitz und Kultur verlieren nicht ihren Platz, aber sie werden nicht länger zur Ersatzstadt, in der unsere Identität wohnen soll. Die Bürger des Himmels dürfen mitten in den Städten dieser Welt leben und dienen, mit der leisen Gewissheit, dass die Stadt Gottes kommt und dass kein Schritt, der in ihrer Perspektive getan wurde, vergeblich ist. Verführung durch Luxus, das Herz hinter dem Handel Babylons. In Offenbarung 18 wird Babylon als Marktplatz beschrieben, der in alle Richtungen der damaligen Welt ausgreift. Die Liste der Waren, die dort gehandelt werden, ist lang: Gold und Silber, Edelsteine und Perlen, feines Leinen und Purpur, kostbare Hölzer, Elfenbein, Gewürze, Wein und Öl, Getreide und Vieh. Am Ende aber steht ein erschütternder Satz: Man handelt auch mit Leibern und Seelen von Menschen. Das materielle Babylon ist ein System, in dem alles zur Ware werden kann, sogar der Mensch selbst. Arbeit, Kreativität, Beziehungen, ja die innere Freiheit des Herzens werden eingespannt in den großen Kreislauf von Gewinn und Verlust, Aufstieg und Absturz. Die Macht ihrer Üppigkeit macht die Kaufleute reich und die Könige der Erde genießen den Luxus, der aus dieser Maschinerie fließt. Die Geschichte jedes Götzen und jeder Religion kann zurückverfolgt werden zu Nimrod in Babel. Dieses Beispiel zeigt, dass jede Religion ein Auswuchs des Babylonismus ist. Alle Religion kommt aus einer teuflischen Quelle, der alten Stadt Babylon. In Gottes Sichtweise ist das nicht bloß eine neutrale Wirtschaftsordnung, sondern ein geistlicher Zustand. Gleich zu Beginn der Vision heißt es: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, und eine Wohnstätte von Dämonen ist sie geworden und ein Versteck jedes unreinen Geistes. Das materielle Babylon ist von Mächten bevölkert, die den Menschen von seiner wahren Bestimmung abziehen. Materielle Dinge an sich sind in der Bibel nicht verwerflich. Abraham war reich an Herden, David regierte ein blühendes Reich, der weise König Salomo kennt den Genuss der Gaben Gottes. Verwerflich wird das Materielle, wenn es sich vom Geber löst, wenn es nicht mehr Zeichen der Fürsorge, sondern Mittel der Selbstinszenierung und des Vergessens Gottes ist. Dann betäubt Luxus das Gewissen, und die Freude an Gottes guter Schöpfung kippt um in einen Rauschzustand, in dem das Herz für die Stimme des Herrn taub wird. Der Ruf geht hinaus aus ihr: Mein Volk richtet sich deshalb nicht zuerst gegen bestimmte Berufsgruppen oder äußere Besitzverhältnisse, sondern gegen eine innere Bindung. Wer in Babylon lebt, lernt sich selbst nach babylonischen Maßstäben zu beurteilen, Bedeutung wird in Zahlen gemessen, Sicherheit im Kontostand, Anerkennung in sichtbarem Erfolg. Das Kreuz Christi stellt diese Maßstäbe radikal in Frage. Es entlarvt die Lüge, dass der Wert eines Menschen von seiner Produktivität abhängt, und eröffnet eine andere Mitte: Ihr seid um einen Preis erkauft worden. In dieser Perspektive kann ein Jünger Jesu mitten in einer konsumgetriebenen Gesellschaft verantwortlich handeln, planen, erwerben und verwalten, und doch innerlich frei bleiben von der Herrschaft der Dinge. Die Warnung vor dem materiellen Babylon ist darum zugleich eine Einladung, das Geschenk der Freiheit neu zu entdecken. Gott nimmt dem Besitz nicht seine Bedeutung, aber er befreit das Herz aus seiner Gefangenschaft. Wer spürt, wie stark die Logik des Systems auf das eigene Denken und Fühlen wirkt, darf in der Nähe Christi eine andere Atmosphäre erleben. Dort zählt nicht, was jemand hat, sondern wem er gehört. Der Gekreuzigte und Auferstandene ruft nicht in eine asketische Lehre, sondern in eine Beziehung, in der alles Empfangene wieder als Gabe und nicht als Gott behandelt wird. So kann der Blick auf das Gericht über Babylon paradox tröstlich werden. Gott überlässt uns nicht auf Dauer den Kräften, die uns verschlingen wollen, sondern setzt ihnen eine Grenze. Das gibt Mut, in kleinen, unspektakulären Entscheidungen dem inneren Ruf Gottes mehr Gewicht zu geben als den Lockungen der Üppigkeit und zu erfahren, dass wahre Freude weniger von der Fülle der Dinge als von der Nähe des Herrn lebt. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, der große Macht hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große, und eine Behausung von Dämonen ist sie geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Und Zimt und Amomum und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Rinder und Schafe und von Pferden und Wagen und von Leibeigenen und Seelen von Menschen. Die Vision des materiellen Babylons wirft ein klares Licht auf die Mechanismen unserer Zeit, in denen nahezu alles einen Preis, aber nicht unbedingt einen Wert hat. In diesem Licht darf das Gewissen empfindlicher werden: Wo wird Leistung zum Maßstab meiner Identität? Wo drängt der Wunsch nach Status die Einfachheit des Glaubens zur Seite? Wo verschwindet die Freude am Geber hinter der Jagd nach seinen Gaben? Die Schrift entmutigt nicht, sie entzaubert. Sie nimmt dem Glanz eines Systems seine Selbstverständlichkeit und öffnet Raum für ein anderes Leben, eines, in dem Arbeit und Besitz Platz haben, aber nicht thronen, in dem wirtschaftliche Verantwortung mit geistlicher Wachsamkeit verbunden ist. Wer so lebt, wird nicht aus der Welt gerissen, sondern in ihr bewahrt, als Mensch, der die Dinge gebraucht, ohne ihnen zu gehören, und dessen Herz inmitten der Märkte dieser Zeit an Christus festgemacht ist. Christi erscheinen und die Hoffnung der Getrennten. Wenn in Offenbarung 18 der mächtige Engel erscheint, der große Macht hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet, klingt darin die lange Geschichte des Handelns Gottes durch seinen Gesandten an. Die Schrift kennt den Engel des Herrn, der Abraham auf dem Berg Moria ruft: Strecke deine Hand nicht nach dem Jungen aus, und tu ihm gar nichts an, und der Mose im Dornbusch begegnet, so dass dieser seine Schuhe auszieht, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. In diesen Erscheinungen bricht der Gott des Himmels in die Geschichte ein, nicht als anonymer Bote, sondern als der, der sich als Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs vorstellt. Vor diesem Hintergrund versteht die Gemeinde den mächtigen Engel der Offenbarung als Darstellung Christi selbst. Er kommt, um das zu vollenden, was am Kreuz begonnen und in der Auferstehung bestätigt wurde. Sie werden von den Antichristen zerstört werden, und sie werden ihr viel Qual und Leid bereiten. An einem Tag werden ihre Plagen kommen, und sie wird völlig mit Feuer verbrannt werden. Sein Erscheinen bedeutet das Ende der Herrschaft Babylons. Die Stadt, die sich unerschütterlich wähnte, wird wie ein großer Mühlstein ins Meer geworfen und nicht mehr gefunden werden. Die Händler weinen, weil ihre Absatzmärkte zusammengebrochen sind, die Könige klagen, weil ihre Bündnisse nicht mehr tragen, die Schiffsleute sehen den Rauch ihrer Verbrennung und sind erschüttert. Im Himmel hingegen ertönt ein anderer Klang: Halleluja! Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Was aus der Perspektive des Marktes wie eine Katastrophe aussieht, ist aus der Perspektive Gottes die Befreiung der Schöpfung von einem System, das Menschen verschlungen, Wahrheit verdreht und die Gemeinde bedrängt hat. Für die Heiligen, Apostel und Propheten ist dieses Gericht nicht Rachegelüst, sondern die Bestätigung, dass ihr Weg mit Christus nicht in der Ohnmacht endet. Diese Hoffnung ist keine Vertröstung auf ein fernes Irgendwann, sie trägt schon jetzt. Denn wer weiß, dass Gott dem materiellen Babylon ein Ende setzen wird, muss wirtschaftliche Erschütterungen nicht als letztes Urteil über sein Leben verstehen. Krisen behalten ihren Ernst, aber sie verlieren den Charakter des Absoluten. Christus kommt als der, dessen Herrlichkeit die Erde erleuchtet, und je näher dieses Kommen rückt, desto weniger kann Babylon seinen Glanz verbergen. Für die, die heute innerlich von Babylon getrennt leben, bedeutet das Gericht nicht Verlust, sondern Klärung: Was nicht in Gott gegründet ist, fällt, was aus Gott ist, bleibt. In dieser Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht wächst ein nüchterner, aber heller Mut. Die Ausrichtung auf das Kommen Christi ist darum nicht Flucht vor der Verantwortung in dieser Welt, sondern die tiefste Motivation zu treuer Gegenwart. Wer die Stimme des Herrn im Dornbusch gehört hat, wer weiß, dass Gott seinen Namen an Menschen knüpft, die ihm gehören, kann in den wechselnden Systemen der Geschichte stehen, ohne in ihnen aufzugehen. Das neue Jerusalem, in dem Gott selbst bei den Menschen wohnt und seine Herrlichkeit jede andere Lichtquelle überflüssig macht, ist nicht nur ein Bild für die ferne Zukunft, sondern die heimliche Gravitation des Glaubens heute. Aus ihr wächst die Kraft, sich nicht von Babylon definieren zu lassen, sondern von dem, der wiederkommt. Und so wird die Betrachtung des Gerichts über das materielle Babylon zu einer leisen, aber starken Ermutigung, kein Weg der Treue, kein Verzicht um Christi willen. Keine verborgene Standhaftigkeit im Alltag bleibt ohne Antwort. Der Herr, der kommt, vergisst nicht, was in seiner Liebe getan und in seiner Hoffnung ertragen wurde. Relevante Schriftstellen: 1. Mose Kapitel 22 Verse 11 bis 12, 2. Mose Kapitel 3 Verse 2 bis 6, Sacharja Kapitel 3 Verse 1 bis 7, Offenbarung Kapitel 18 Verse 1 bis 2, Offenbarung Kapitel 18 Vers 21. Offenbarung Kapitel 19 Verse 1 bis 4. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, du Licht der Welt, danke für die Klarheit deines Wortes, das uns die verborgenen Mächte hinter Glanz und Reichtum dieser Zeit erkennen lässt. Du siehst, wie leicht unser Herz an Dinge hängt, die vergehen und wie sehr wir in Gefahr stehen, uns in den Strudel eines Systems ziehen zu lassen, das dich ausblendet. Reinige unser Denken von der Verführung Babylons und löse unsere Herzen von der Macht des Mammon, damit wir inmitten dieser Welt dir allein gehören. Stärke unseren Glauben, dass dein Kommen gewiss ist, dein Gericht gerecht und dein Reich unerschütterlich. Lass uns jetzt schon aus der Kraft des kommenden Jerusalems leben, erfüllt von deiner Gegenwart, frei in deiner Gnade und geborgen in deiner Treue. Tröste alle, die durch wirtschaftliche Not, Ungerechtigkeit oder Druck leiden, und lass sie in dir den Herrn sehen, der alles in Gerechtigkeit ordnet. Bewahre uns in der Hoffnung, dass kein Opfer, keine Treue und kein verborgenes Festhalten an dir vor dir verloren ist, sondern in deine ewige Stadt eingeht. Dir sei Ehre in deinem Volk, bis du alles neu machst. Amen.